Für die ersten 13 Jahre meines Lebens war meine Oma mein Lieblingsmensch auf dieser Welt. Sie hieß Muni, weil der kleine Robert das Wort Oma nicht aussprechen konnte. Nun war diese Muni, weiß Gott, kein Großmütterchen mit Lavendel in der Kommodenschublade. Sie war eine eigenwillige Frau. Sie, das Fräulein Elsa Berg, stammte aus einer alten jüdischen Hamburger Familie. Aber noch vor der Jahrhundertwende hatte sie einen Christen geheiratet, einen Hamburger Kaufmann namens Bandmann, dessen Stammbaum bis ins 15. Jahrhundert zurückging. Darauf war ich als Kind stolz. Meine Oma hatte sich allerdings von ihm scheiden lassen, aus Gründen, über die man nicht sprach. Sie hatte also zwei Kinder allein aufzuziehen. Einen Sohn namens Egon, der Journalist wurde und etliche Male heiratete, und eine Tochter, Margot, die mit 21 Jahren einen 40-jährigen Wiener Bühnenbildner namens Alfred Müller heiratete. Ich war deren einziges Kind.
Elsa Berg, die von ihrem Enkel Robert Müller liebevoll Muni genannt wurde, war die Tochter von Sophus und Dina Berg und wuchs in einem frommen jüdischen Haus in der Bundespassage 6 in Hamburg auf. Ihre Vorfahren stammten aus Dänemark und lebten seit vielen Generationen in der Hansestadt. Im April 1898 heiratete sie mit 21 Jahren den Kaufmann Hermann Eduard Bandmann und bekam mit ihm zwei Kinder. Egon wurde am 13. März 1899 geboren, Margot kam am 22. Dezember 1902 zur Welt. Die Ehe scheiterte und wurde 9 Jahre später geschieden. Elsa zog die beiden Kinder fortan alleine groß. Im Februar 1920 meldete Elsa Berg ein Gewerbe als Zimmervermieterin an und eröffnete in ihrer großen Wohnung im Hegestieg 1 eine Pension. Als ihre Tochter Margot 1923 den Bühnenbildner Alfred Müller heiratete und 2 Jahre später ihren Sohn Robert bekam, wohnte die kleine Familie bei ihrer Mutter Elsa im Hegestieg. Zwischen Großmutter und Enkel entwickelte sich somit eine enge Beziehung, die auch nachdem die junge Familie erst nach Barmbek und später nach Eimsbüttel zog, bestehen blieb.
Muni wusste alles. Den Unterschied zwischen einem Horch und einem Opel, zwischen einer Linde und einer Buche. Sie erklärte mir auch, wie und wo man in der Hochbahn umsteigen musste. Sie kannte schöne, verbotene Worte wie Meschugge und Nebbig. Sie kochte herrliches Kalbsfrikassee. Sie wusste, was mit dem Parsifal los war und warum dieser Heinz-Rühmann-Film »Ungeküsst soll man nicht schlafen gehen« hieß.
Ende der 1920er Jahre bekam Alfred Müller nicht mehr genügend Aufträge und die junge Familie eröffnete in der Eimsbüttler Fruchtallee einen Spielwarenladen. So wuchs Robert Müller in zwei Welten auf.
Mein Leben spielte sich also teilweise in Eppendorf ab, meine Jugend, weil ich sehr viel Zeit mit meiner Großmutter verbrachte. Und das war ein Middle-Class-Life, nicht jüdisch, obwohl meine Großmutter jüdisch war. Sie war sehr jüdisch, irgendwie in ihrer Wärme und ihrem Sprachdiktum. Aber wir feierten nicht Chanukka. Es wurde Weihnachten bei uns gefeiert. So dass ich in den ersten 5 Jahren meines Lebens immer hin und her pendelte zwischen diesem vornehmen Eppendorf meiner Großmutter und dem proletarischen Eimsbüttel meiner Eltern.
Inzwischen war Elsa Berg mit ihrer Pension so erfolgreich, dass sie sie erweitern wollte. Sie zog aus dem Hegestieg in die Hainstraße 3 und mietete dort 2 Etagen. Ihre Pensionsgäste waren vorwiegend alleinstehende jüdische Frauen.
Es war eigentlich immer eine Pension für alte jüdische Damen, obwohl sie nicht als solche annonciert wurde. Aber es kamen dann immer mehr jüdische Damen und manchmal auch Herren. Das sprach sich so herum. Und das waren alles Juden.
Ab 1935 ging Robert auf die Oberrealschule Eppendorf. Gleich um die Ecke befand sich die Pension seiner Großmutter. Jetzt stießen seine zwei Welten noch mehr aufeinander und er versuchte immer, die eine vor den Schulkameraden zu verbergen.
Meine Schulkameraden, enthusiastische Wochenendpimpfe, durften nicht wissen, dass ich eigentlich ein verkappter Nicht-Arier war. Wie sie grölte auch ich 12-mal am Tag meine Lehrer mit Heil Hitler an. Hätte man meinen verbotenen Lieblingsmenschen entdeckt, mein Doppelleben wäre zusammengebrochen. Ich musste also meine Muni verleugnen. Sie wusste das. Es war verdammt unangenehm, dieses Geheimnis, und machte mir mehr zu schaffen als diese sogenannte Reichskristallnacht im November 1938, als johlende SS-Männer auf die Torah pinkelten und Verwandte verhaftet wurden.
Auch in der Pension änderte sich die Atmosphäre. Nach 1933 warteten die Pensionsgäste auf argentinische Visa, auf Einreiseerlaubnisse nach Palästina oder auf Affidavits aus den USA und spielten derweil Bridge. Roberts Eltern bemühten sich ebenfalls um eine Ausreisemöglichkeit für ihren Sohn und sich. Im Herbst 1938 verließ Robert Müller mit gerade mal 13 Jahren seine Heimatstadt Hamburg und seine geliebte Großmutter in einem Kindertransport nach England. Alfred und Margot Müller folgten ihm kurz darauf. In Hamburg zurückgeblieben, heiratete Elsa Berg den 60-jährigen Adolf Schickler.
Das war der Freund einer Dame, die sich erhängt hatte. Und den hat sie sozusagen geerbt. Das war ein netter, verträglicher, älterer, witziger, etwas unanständiger Herr. Die alten Damen mochten ihn alle. Und meine Großmutter hatte ihn liebgewonnen. Außerdem war er ein Schnorrer. Er hatte kein Geld und er hat von meiner Großmutter gelebt. Aber sie hat ihn, glaube ich, geliebt.
Bis zum Kriegsbeginn im September 1939 konnten sich Großmutter und Enkel Briefe schreiben. Elsa erzählte darin von ihrem Alltag und den Menschen in der Pension, erkundigte sich liebevoll nach Freunden und dem geliebten Fußball, nahm regen Anteil an Roberts Leben in England. Mit dem Krieg wurde ihr Kontakt unterbrochen. Erst 1941 fanden sie über portugiesische Freunde eine neue Möglichkeit, sich zu schreiben. Inzwischen waren Elsa und Adolf Schickler in den Logistik 13 gezogen und von dort in das sogenannte Judenhaus in der Hainstraße 5. Am 25. Februar 1941 starb Adolf Schickler. Elsa gab die Hoffnung nie auf, ihre Tochter und ihren Enkel wiederzusehen. Am Nikolaustag des Jahres 1941 wurde Elsa Schickler zum Gut Jungfernhof, welches sich in der Umgebung des Ghettos Riga befand, deportiert. Über ihr weiteres Schicksal gibt es keine Informationen.